Ich bin erregt von der Idee, dem Michel einmal anzuhören, ehrlich gesagt. Ja, Salz. Okay, okay. Die Leute, die spontane Resonanz hier. Gut, gehen wir mal zum Thalia-Theater. Ich meine, das kann ja jetzt nicht schwer sein, das Video zu finden. Ist ja das Letzte, was da noch. Ah ja, hier. Rede von Michel Abdullahi, Prozess gegen Deutschland. Alles klar. Kommentare deaktiviert? OMG. Okay, wartet, Leute. So, einmal hier die Quelle. Das ziehen wir noch durch. Dauert 10 Minuten. Schauen wir mal, was er vielleicht da für Punkte vorzubringen hat. Man soll zuhören. Hören wir rein. Ja. Das ist jetzt das mutmaßlich das Einzige, was sie auf ihrem YouTube-Kanal überhaupt noch zur Verfügung stellen. An Content von diesem Prozess gegen Deutschland. Alles andere ist mittlerweile runtergenommen worden. Die haben offensichtlich keinen Bock mehr. Nehmen sie das dann auch vom Kanal? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird auch so eine Affekthandlung gewesen sein. Aber das Geilste war ja, dass ja schon mal die Kommentare direkt aus waren, irgendwie einen Tag danach oder so. Da haben wir ihn. Das ist auch mal ein Freeze-Frame, ne? Alles klar. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir hören hoffentlich. So, ihr seid noch alle da. Ich ziehe hier gerade das ein bisschen hier in die Mitte. Tun wir mal so, als wären wir auf YouTube, ne? Zack. Hör, andere Leute blenden Browserquelle ein. Ich mach das hier. So, ja, dann würde ich sagen. Rede von Michel Abdullahi beim Prozess gegen Deutschland. Der einzige Videobeitrag, der ihm noch gut genug war, um ihn dementsprechend online zu lassen nach der großen Purge, die sie da durchgeführt haben. Meine lieben Freunde, Film ab. Viel Spaß.
Ich habe gestern in München gesprochen zu meinen anderen Landsleuten. Das waren 250.000. Die wollen die Faschisten wieder loswerden in Teheran.
Im Teheran. Teheran? Was hat der mit der AfD zu tun? Will die AfD wie im Teheran die Regierung so Teheran-Sachen machen? Oder? Na gut, alles Faschisten. Außer Mama.
Und jetzt rede ich zu Ihnen.
Allein dafür gibt es schon mal Applaus, ja?
Ob die jetzt nun einen Turban auf dem Kopf haben oder ob die jetzt hier nämlich in den Bundestagen sitzen und den Quatsch erzählen.
Oder eine Weißwurst in der Hand. Ja, also auf jeden Fall schon mal bedeutungsschwanger der Anfang. Gefällt mir.
Wir haben in den Tagen hier viel über Paragraphen gehört. Wir haben über das Grundgesetz gesprochen, als wäre es so eine Bedienungsanleitung für eine Waschmaschine, die man nur nicht richtig programmieren muss, damit der Dreck irgendwie verschwindet. Wir haben über Verbote debattiert, AfD-Verbot, TikTok-Verbot.
Ja.
Verbote von ausländischer Einflussnahme, aber während wir hier in der angenehmen, vergessen Sie das nicht, intellektuellen Wärme des Thalia-Theaters.
Ab wann wird eigentlich, zum Beispiel, wenn du eine große Demografie aus dem Ausland einwandern lässt und die alle eingebürgert werden, ab wann wird denn deren Wahlverhalten zu einer ausländischen Einflussnahme, wenn man so möchte? Wird das da auch diskutiert? Ich weiß, es ist ein kontroverses Thema und so, ne? Aber du kannst durchaus mittlerweile gewisse Interessenvertretungen, also du merkst, wie sich die Interessenvertretungen selber eben auf das neu gewonnene Wählerklientel ja auch einschießen, indem sie dann direkt in Muttersprachen auch adressieren. Aber das Wahlverhalten unter Migranten ist jetzt, um es kurz zu machen, ich glaube, es wird durchaus in gewissen Teilen auch als, ja, zumindest gutes Goodie, wenn nicht sogar als einer der Kernpunkte der Strategie gesehen, so meine Auffassung, halt auch Wählerklientel einwandern zu lassen, denn natürlich wählen dann die Leute, die man ins Land geholt hat, auch die Parteien, die sie halt, also die Möglichkeiten dafür geschaffen haben. Ist das dann eigentlich Demokratie? Ja klar, wird ja gewählt.
Jetzt nun juristische Skalpelle an unserer Gesellschaft anlegen, frage ich mich, merken wir eigentlich wirklich, wie kalt es da draußen geworden ist. Dieser Prozess gegen Deutschland, das ist keine Übung, meine Damen und Herren. Das ist eine Autopsie an einem lebenden Objekt.
Ja, na gut, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, war das eher ein Haufen Linke, sagen mir im Endeffekt linke Sachen. Und dann gibt's Ferros, der sagt rechte Sachen, so Zahlen, da kommt dann nichts. Wird behauptet, der labert Schwachsinn oder BS, ja. Und ja, die Anklage ist fast so links wie die Verteidigung und andersrum. Und die Fragen der Anklage bzw. der Verteidigung klingen auch schon wie Fragen der Anklage. Das war das, was ich zumindest aus Ferros Auftritt mitgenommen habe.
Wir sezieren gerade das, was wir noch unsere Demokratie nennen und stellen fest, ja, der Patient atmet noch, aber er hat das Vertrauen in den Arzt längst verloren.
Ja, aber das Ding ist, wenn ihr die AfD verbietet, beendet ihr auch die Demokratie. Ihr beendet sie einfach. Nicht, dass er die verbietet, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Dann ist das vorbei. Dann war's das. Also kannst du dich auch nicht mehr hinstellen und sagen, oh, wir haben es getan, um die Demokratie zu verteidigen, weil ihr da dann die politische Teilhabe von einem Viertel der Deutschen einfach entzogen habt. Also dann könnt ihr den Leuten nicht mehr erzählen, dass das eine Demokratie ist. Wird schwer.
Und schlimmer noch, der Patient.
Also um das vielleicht auch mal klar zu machen an der Sache, an der Stelle. Also das ist allein eine psychologische Waffe. Das ist psychologische Kriegsführung, das immer wieder anzusprechen. Und um wankelmütige AfDler einzunorden und dergleichen. Damit so zu drohen und so, das machen die nicht. Der Demaskierungseffekt für den Laden hier wäre zu massiv. Weil in dem Moment ist halt einfach, das war's. Das war's mit der Bundesrepublik Deutschland, mit ihrer Demokratie. Das war's. Wenn du den Leuten diese Partei einfach wegnimmst, momentan in Umfragen führend, in einigen Bundesländern absolute Mehrheit, fast erreichend, das war's.
Glaubt, er sei unbesiegbar, während die Organe bereits versagen. Reden wir Tacheles über den ersten Angeklagten, das AfD-Verbot. Wir haben Experten gehört, die uns erklären, warum es juristisch geboten ist, und andere, die sagen, es sei politischer Selbstmord. Ich sage Ihnen, ein Verbot ist kein Sieg, er ist das ultimative Eingeständnis einer Niederlage.
Ja, okay, da können wir folgen. Wir können folgen, ja. Das Ding ist nur, dann war das auch davor eigentlich alles eine riesige Farce. Es war alles eine riesige Farce mit die bessere Idee setzt sich durch, wir diskutieren und am Ende zählen die Fakten und Faktencheck so wichtig. Das ist dann alles für die Tonne. Das war immer so gelogen, wie wir es auch immer aufgefasst haben. Und das wäre eine Demaskierung, die relativ klar machen würde, wie die Verhältnisse hier stehen. Und das macht ihr halt nicht. Ja klar, ist das ein Eingeständnis, dass man verloren hat. Aber wann hat man jemals in ehrlicher Art und Weise versucht, diesen Mythos des gesellschaftlichen, breiten und ergebnisoffenen Diskurses, wann habt ihr das denn jemals gelebt? Es hieß doch schon im Jahr 2013 Nazis, Faschos. Da hat sich doch gar nichts dran verändert. Es war immer so.
Wenn wir eine Partei verbieten müssen, um unsere Werte zu schützen, dann haben wir diese Werte vorher schon auf dem Marktplatz der Ideen verloren.
Ja, und warum habt ihr das? Weil die Mehrheit der Meinung ist, dass diese Werte falsch sind. Es ist kein guter Wert für ein Land, einfach unlimitiert, irregulär Leute zuwandern zu lassen aus Regionen, die eine ganz andere Sozialisierung, ganz andere Kultur aufweisen und hier damit die innere Sicherheit, den inneren Frieden und all das, was ich jetzt noch nennen könnte, zu erodieren. Das ist ja auch keiner unserer Werte, oder ist das ein linker Wert? Kommt auf den Linken an, den du fragst.
Wir haben alle zugesehen im Laufe der letzten Jahre, wie die Sprache verroht ist. Da gibt es Schuldige und Sie wissen, wer diese Schuldigen sind.
Ja, wer denn? Wer hat die Sprache verrohen lassen? Hä? Wer hat den anderen auf der anderen Seite als Faschisten, Reinkarnation Hitlers, braunverschwurbelte Bernd-Querleugner, als all das irgendwas Leugner diffamiert? Die ganze Zeit, von medialer Seite ausgehend. Welche Seite hat überhaupt, kann ja nur die Linke sein? Oder beziehungsweise das links-slash-liberale Lager? Ja? Also wenn die Springerpresse kann, schießt sie halt auch gegen die AfD. Wer hat diesen Diskurs aufgekündigt?
Wir haben zugesehen, was aus besorgten Bürgern geworden ist. Nämlich
Leute, die einfach Abschiebung wollen.
Die Verfassungsfeinde.
Wo steht in unserer Verfassung, dass wir zum Beispiel Millionen Leute aus der dritten Welt aufnehmen müssen?
Während wir noch darüber diskutiert haben, ob man sie abholen muss. Deutschland hat Angst.
Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Nochmal zurück. Ach, abholen. Oh mein Gott. Nochmal. Ich drücke nochmal auf Play.
Was aus besorgten Bürgern geworden ist, nämlich Verfassungsfeinde. Während wir noch darüber diskutiert haben, ob man sie abholen muss.
Also, naja, du kannst halt niemanden abholen, der sagt, ich will das nicht. Da kannst du dem nicht sagen, willst du nicht ein bisschen? Komm, anstatt 500 Asylanten in deinem Dorf machen wir 250. Deal? Da heißt die Antwort halt immer noch nein. Aber das Ding ist, man hat ja nie versucht, jemanden abzuholen. Die Position derjenigen, die hier den Ton angegeben haben, war alle rein, alles andere ist Menschenfeindlichkeit. Und die Leute, die gesagt haben, ah, schau mal hier, Silvester nach 2015, wir haben Sorge, wenn ähnliche Demografien kommen und dann auch noch aus dem Land selber, höchstwahrscheinlich eben, das ist hier bei uns auch zu Vorfällen kommt. Ja? Da war die Antwort damals ja noch umso härter. Der braune Mob agitiert gegen die Menschenfeindlichkeit auf der Straße. Ich empfehle euch allen eines der ersten betreuten Kacken von Schlomo und Schatti, wo sie sich noch einen Beitrag von Spiegel TV anschauen, aus dem Jahr, lass mich lügen, 2012, 13, 14, so die Richtung. Das waren noch ganz andere Töne. Jetzt kommen die mit, ja, man muss drüber reden, ob man steuert die Migration. So, damals war das buchstäblich der braune Mob agitiert mit seiner Menschenfeindlichkeit. Das war der Tonfall. Der war damals schon so hart, wie es geht, und den traut man sich heute nicht mehr zu treffen. Weil man merkt, wir haben die ganze Zeit so bezeichnet und jetzt fangen die auf einmal an, eine Partei zu wählen, die deren Meinung vertritt. Das gibt's ja nicht. Ja, und jetzt werden sie auf einmal so, ein bisschen drüber reden. Jetzt werden Symbolabschiebungen durchgeführt und sowas, ne, vor den Wahlen. Dann schön hier, packen wir mal, ja, boah, komm, 20, na, machen wir 30, weil die Wahlen anstehen. 30 Afghanen werden abgeschoben, Straftäter. Da muss aber wohl reichen für genug Prozente für die CDU. Na, also das ist halt so ein, man passt sich ja jetzt eher gerade jetzt, weil man merkt, mit dem und wie man sich das wahrscheinlich selber vorstellt.
Deutschland hat Angst, und das immer, vor seiner eigenen Courage. Wir klammern uns an das Recht, weil wir die politische Auseinandersetzung das, was man mir hier beigebracht hat in diesem Land, weil wir das verlernt haben. Aber man kann Gesinnung nicht wegklagen, man kann Hass nicht wegbürokratisieren.
Was ist dieser Hass? Also, dass die Deutschen wollen, dass ihr Deutschland in 5 Generationen immer noch vornehmlich von Deutschen gesellschaftlich dominiert wird. Ist das der Hass, wenn ich möchte, dass mein Kind auf eine Schule geht mit einem Migrationsanteil, der nicht bei 80% liegt, vornehmlich natürlich aus muslimischen Ländern, was dann, ist das der Hass, von dem er spricht? Wie gesagt, also, er wundert sich, warum es so weit gekommen ist, dass hier die Lager so krass voneinander getrennt sind und hier teilweise wirklich Leute übelste Sachen miteinander machen, einfach weil die Meinung nicht stimmt. Dass man da nicht realisiert, dass wir genau dahin gekommen sind, weil der andere die ganze Zeit als rationaler Mahner vor den Entwicklungen, als Menschenfeind tituliert wurde. Vielleicht liegt es ja daran, dass der Diskurs so verroht ist, dass wir uns so weit auseinandergetrieben haben. Vielleicht liegt es daran, weil ihr es nie versucht habt. Der andere kann ja nicht recht haben. Und wenn da Zahlen sind, die uns recht geben, dann ignorieren wir die halt. Dann ist das so. Dann sind wir an diesem Punkt einfach keine Gesellschaft mehr in dieser Form. Dann sind wir jetzt unsere eigene Gesellschaft. Dann ist es so. Haltet eure Familie bei euch, vernetzt euch lokal, versteht euch mit den Leuten einfach, umgebt euch mit Leuten, mit denen ihr euch gut unterhalten könnt und haltet das einfach hoch. Ja? Aber denkt nicht, dass wenn ihr eine rechte Meinung habt, dass ihr in irgendeiner Dimension von irgendeinem Linken irgendwann ein Zugeständnis bekommt im Sinne von, ja, du hattest doch eigentlich recht. Wird nicht passieren. Wir sind jetzt 10 Jahre, seit 2015, 10 Jahre sind vergangen. Und seit 2015 sagt die Rechte immer dasselbe und es schlägt immer mehr zu Buche und es fällt jedem auf. Jeder sieht es. Selbst Parteien wie die CDU signalisieren in die Richtung. Trotzdem ändern sie absolut gar nichts, weil nichts steht offensichtlich über dem Projekt, hier möglichst viele Menschen anzusiedeln. Aus möglichst fernen Ländern. Wer das nicht will, ist konterrevolutionär, wenn du so möchtest. Ist hasserfüllt. Ist böse. Wer gegen die Revolution ist, ist böse. Das, was hier passiert, ist eine Art gesellschaftliche Revolution. Das ist ein Umbau eines gesamten Landes. Ohne einen darauf zu geben, was das Volk dieses Landes eigentlich darüber denkt. Um dann irgendwann in dieser Utopie zu landen, in der wir dann irgendwie auf einmal die große Befreiung erleben. Es sollte einem immer Sorgen machen, wenn solch utopische Projekte dann immer gerechtfertigt werden mit irgendwie wird es dann passen. Das irgendwie verrichtet dort wirklich Schwerstarbeit in den Ausführungen dieser Leute. Wie stellen wir uns das denn vor? Hören wir weiter.
Verbot löst das Problem nicht. Das versteckt es für einen Moment, das sage ich Ihnen als Migrant, nicht als Deutscher, als Migrant, als jemand, der so aussieht. Dann geht es für einen Moment in den Untergrund, wo es gärt, bis es irgendwann wieder explodiert. Wir bekämpfen das Symptom, weil wir zu feige sind, die Krankheit zu benennen. Und die Krankheit ist Verlust unserer gesellschaftlichen Kompromisse, unseres Kompasses. Und dann ist da dieser andere Angeklagte.
Moment, aber wer macht denn keine Kompromisse? Was heißt das denn jetzt konkret? Es gibt halt auch manchmal binäre Entscheidungen, zwischen denen es schweren Kompromiss gibt. Da entscheidet dann halt wie in einer Demokratie in der Regel normal die Mehrheit halt einfach. Ja? Und zwar nicht für einen Kompromiss.
Die digitale Welt, wir diskutieren über ein TikTok-Verbot für unter 16-Jährige, als wäre das Problem eine App. Das Problem ist, dass wir die Infrastruktur unserer öffentlichen Meinung an irgendwelche Milliardäre im Silicon Valley und Autokraten in Peking verschenkt haben.
Das ist das Problem, dass TikTok, also keine Ahnung, wir können sicherlich schlecht ausschließen, dass algorithmische Einflussnahme durch die Kommunistische Volkspartei China bei TikTok ein Phänomen sein wird. Also einfach mal ganz rational davon ausgegangen. Also vor allem, was ausgespielt wird. Wir alle wissen, dass der Algorithmus in China andere Dinge ausspielt, eher Bildungsinhalte, Musik, wie Leute Klavier üben oder was auch immer, Inhalte, die zum Lernen, zur Bildung anregen. Und dann schaltet sich die App nach 40 Minuten oder so ab, je nach Alter des Users. Pinnt mich jetzt nicht auf das genaue Ding jetzt fest, aber das ist natürlich anders als hier in Deutschland. Hier kocht das einfach die Gehirne. Aber unser Problem ist nicht, dass TikTok in chinesischer Hand liegt und Twitter in amerikanischer Hand. Das Problem, was hier weitestgehend zwischen den Zeilen immer wieder steht, ist, weil halt auf zum Beispiel Twitter wir schwer zensieren können. Es ist die Wahrheit. Also zum Erfolg von rechtspopulistischen Parteien, bösen Rechtspopulisten, ja, in ganz Europa haben soziale Medien maßgeblich beigetragen. Ja, wer denn sonst? Die etablierten Medien, die halt entweder im besten Falle rechtsextrem sind und das ist schon schlecht, oder halt links. Also, na klar, wird dann Social Media, eher rechts. Aber das ist auch schlecht, weil Rechte halt überhaupt da sind. Weil diese Leute die Demokratie einfach nicht mögen. Sie mögen es nicht. Eigentlich ist alles in Ordnung, wenn halt keiner eine rechte Meinung hat. Also nein, da liegt das Problem nicht. Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass hier alles in die Sch*** geht, Mann. Das hat nichts damit zu tun, dass Twitter in amerikanischer Hand in Silicon Valley liegt oder so. Danke für den Applaus.
Wir lassen zu, dass Algorithmen entscheiden, was wahr ist und was wütend macht.
Wer soll es entscheiden? Wer soll es denn entscheiden?
Algorithmen entscheiden, was wütend macht?
Es muss halt jemand posten und es müssen genug Leute für bemerkenswert finden und retweeten und liken und dann wird es im Algorithmus nach oben kommen, ja. Aber so funktionierte Aufmerksamkeitsökonomie auch schon vor Social Media. Also Hund beißt Mann ist keine Meldung, aber Mann beißt Hund schon. Das war ja schon damals wahr. Das hat ja nichts mit Social Media zu tun. Das ist ja kein isoliertes, also entweder entscheidet ein Algorithmus oder es entscheidet irgendein linker Chef vom Dienst beim Öffentlich-Rechtlichen, über was ich mich aufregen soll. Wo ist der Unterschied? Das eine ist halt links.
Wir behandeln unsere Kinder wie Versuchskaninchen in einem psychologischen Experiment von Herrn Musk. Wir sitzen hier und machen...
Was? Also klar, also jetzt mal hier kurz meine Meinung. Social Media, Leute, also auch wenn ihr über 18 seid oder über 16, was auch immer, regelmäßige, konsequente Pausen durchführen, es steigert eure Laune merklich. Ihr merkt eigentlich, was ihr vorher für glückliche Menschen wart, weil das darauf ausgerichtet ist, euch natürlich die ganze Zeit das Stresslevel hochzuhalten, das Adrenalin, was auch immer. Ja, es geht darum, dass man hier drauf bleibt auf der Plattform, ja, und das funktioniert dann so, aber ihr müsst das halt selber dosieren. Das ist halt auch, wer von euch abends eine Flasche Bier trinkt, der soll doch aufpassen, dass es nicht 2, 3, 4, 5, 6 werden. Und wenn ihr das nicht wisst, dann lieber ganz weglassen. Ja? Und genauso ist es mit Social Media. Also die Dosis macht das Gift und manchmal merkst du gar nicht, wie vergiftet du eigentlich schon bist. Ja, und da hilft Detox. Ja? Ich finde, das sollten weitestgehend Eltern entscheiden. Es sollte in der Hand der Eltern liegen, ihren Kindern halt Social Media zu untersagen. Ja? Weil das, was dann passiert unter dem Vorwand des Kinderschutzes, ist halt wie immer Klarnamenpflicht für alle. Dann kann halt keiner mehr anonym seine Meinung äußern. Wie schön. Das wird bestimmt das Gefühl, hier Meinungsfreiheit zu haben, steigern. Also nicht, dass er dafür gerade plädiert hat. Er redet ja darüber, dass es ein soziales Experiment von Musk wäre. Was soll das überhaupt bedeuten, Mann? Aber wenn die Kinder den ganzen Tag Öffentlich-Rechtlichen schauen und danach dann der Meinung sind, die Welt geht unter, wenn wir zu viel Auto fahren und Trump ist ein Faschist, der in Wirklichkeit gerade ethnische Säuberung oder sowas durchführt, dann ist den Kindern geholfen oder wie? Also nicht, dass er das gesagt hat, aber es sind ja die einzigen Möglichkeiten, die übrig bleiben. Also weg von Social Media mit den Kids, die sollen mal schön Fernsehen schauen oder wie? Mal schauen, also ob ich ihm das jetzt in den Mund lege oder ob seine weiteren Ausführungen in diese Richtung gehen würden. Etwas Positives sei angemerkt. Schöne Kombo hier mit dem Rollkragen und dem, ja, Sakko, ich weiß nicht, ob ein ganzer Anzug ist. Sieht gut aus, schön braun und beige, gefällt optisch. Rollkragen macht einen auch immer ein bisschen intellektueller. Ich kann es nicht tragen. Ich glaube, bei mir wird es lächerlich aussehen. Er kann das tragen. Sieht gut aus. Klassiker.
Von Deutschland den Prozess, während die eigentliche Macht schon längst nicht mehr in Berlin, sondern in irgendwelchen Serverfarmen sitzt, auf die wir gar keinen Zugriff haben.
Serverfarmen. Serverfarmen? Was soll das? Sie hassen einfach Social Media, ne? Also, ich weiß nicht, ob er es hasst, aber im Großen und Ganzen hassen die es, weil da halt Rechte den Ton angeben. Das Problem ist, dass es einen Raum gibt, in dem Rechte den Ton angeben. Also, ich spule nochmal zurück, um seine Einlassungen hier im Kontext einmal zu hören.
Wir lassen zu, dass Algorithmen entscheiden, was wahr ist und was wütend macht. Wir behandeln unsere Kinder wie Versuchskaninchen in einem psychologischen Experiment von...
So, jetzt mal ganz kurz. Was ein Algorithmus als wahr behauptet hat, war denn jetzt falsch? Also im Sinne von, es ging viral und dann hat sich herausgestellt, die gesamte gesellschaftliche Meinung oder in großen Teilen die gesellschaftliche Meinung in diesem Themenbereich wurde manipuliert durch diese Falschmeldung, die durch den Algorithmus hochgespült wurde und hat dann tatsächlich dazu geführt, dass große Fake News aufgedeckt worden sind und sich dann die gesellschaftliche Meinung zum Glück wieder gekippt hat. Das passiert ja nicht. Wir alle wissen, was Faktencheck sind, wie die funktionieren, wie die geschrieben werden. Dass es da durchaus nicht um Fakten geht, im besten Falle um Rosinenpickerei und Korinthenkackerei, um da irgendwie ein teilweise falsch drunter zu schreiben, was eigentlich bedeutet, es ist richtig, wir wollten nur noch mal was dazu sagen, um teilweise falsch schreiben zu können. Oder es ist an einer Stelle verkürzt, was den Sinn nicht irgendwie aushöhlt, aber wir wollten schreiben, dass es teilweise falsch ist. Weil dann kannst du es runterbadgen, ja, bei Facebook, ja, dann ist da so ein Badge vor dem Beitrag gewesen, damals, haben sie ja jetzt abgeschafft, und dann wird der im Algorithmus gedrosselt, sanft zensieren. Also das ist das, was Faktenchecker gemacht haben. Was meint er also? Fake News sind die größten Fake News, die jemals gefaked News worden sind. Welche Meldung hier in Deutschland, in unseren Gefilden, hat sich am Ende als falsch herausgestellt, aufgedeckt von irgendwelchen demokratischen Faktencheckern, die dann hier das gesamte gesellschaftliche Narrativ umgeworfen hat. Das passiert halt nicht. Was hier in Deutschland passiert ist, dass unsere geliebten Faktenchecker selber sogenannte Geheimplan gegen Deutschland-Recherchen machen, in denen durch Insinuierung der Eindruck erweckt wird, dass die AfD hier Drittes Reich-Style Deportation durchführen wollte. Das ist das, was halt hier in Deutschland passiert. Ich höre weiter.
Herrn Musk. Wir sitzen hier und machen Deutschland den Prozess, während die eigentliche Macht schon längst nicht mehr in Berlin, sondern in irgendwelchen Serverfarmen sitzt, auf die wir gar keinen Zugriff haben.
Na, die Serverfarmen haben Stefan Niehoff nicht davor beschützt, eine Hausdurchsuchung wegen einem Meme zu bekommen. Also da war die Macht schon doch in dem Fall in Bamberg, ne? Aber ihr wisst, was ich meine.
Wir führen Debatten des 20. Jahrhunderts.
Es ist wirklich, es ist unglaublich. Also wie diese politische Richtung es schafft, während sie nach wie vor an allen maßgeblichen Hebeln des Staates sitzen, auch im Deep State. Also wie man eigentlich, also man fängt an zu verlieren gerade gesellschaftlich, das stimmt. Und dass die Meinung langsam kippt, das stimmt auch. Aber man hat nach wie vor den Verfassungsschutz. Man hat nach wie vor die Regierung. Man hat nach wie vor die Medien in großen, weiten Teilen hinter sich, den am schwersten finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt hinter sich. Und trotzdem schaffen es diese Leute, es so darzustellen, als hätten sie nicht die Macht. Dieses Hütchenspiel.
Mit der Technologie des 21. Jahrhunderts und wundern uns, warum wir ständig hinterherhinken. Wir haben unsere Souveränität gegen Bequemlichkeit.
Vielleicht liegt es ja einfach an den Standpunkten, die ihr vertritt. Vielleicht liegt es nicht an Social Media. Vielleicht liegt es einfach daran, dass der Standpunkt schlecht ist und ihr damit die Mehrheiten nicht mehr für euch akquirieren könnt in der Form. Oder die Mehrheiten langsam schwinden. Weil die Leute gehen raus und kriegen die Realität ins Gesicht. Manchmal gehe ich durch Straßen und wundere mich, weil es teilweise Straßen sind, die ich noch irgendwie aus meiner Kindheit kenne, dass da reihenweise vernagelte Schaufenster zu sehen sind. Dann denke ich mir, das war damals nicht so. Was passiert in diesem Land?
Eingetauscht, das ist nicht nur naiv, das ist fahrlässig, es ist die Kapitulation, Sie wissen es vor dem Klick. Aber wer ist der eigentliche Hauptangeklagte heute Abend? Ich sage Ihnen, es ist die Bequemlichkeit der sogenannten Mitte.
Ich dachte gleichzeitig, die Mitte sei radikalisiert. Also wenn ich auf die Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung mich berufe, nach der ja vor ein paar Jahren auch 8% der SPD-Wähler ein manifest rechtsextremes Weltbild haben. Ja, die Mitte ist halt träge. Aber das Ding ist halt, die Politik wird halt an den Rändern gemacht und die Mitte zieht dann halt mit. Das ist halt so. Das ist halt so, für was steht denn die sogenannte Mitte? Aber was ist denn jetzt mit der Trägheit der Mitte gemeint? Also, dass die CDU sich noch nicht hinlänglich nach links radikalisiert hat? Oder was ist damit gemeint? Oder das CDU-Lager gesellschaftlich?
Genannten Mitte.
Also wir haben noch nicht genug Polarisierung. Oder was bedeutet das?
Deutschland ist ein Land, das lieber verwaltet als gestaltet. Wir haben uns in einer Selbstgefälligkeit eingerichtet, die uns blind gemacht hat für die Risse im Fundament. Wir haben geglaubt, die Demokratie sei ein Erbe, das man einfach nur im Tresor liegen lassen muss. Falsch. Demokratie ist Arbeit. Und wir sind verdammt faul geworden. Tut mir einigen leid, wenn ich Ihnen zu nahe trete.
Was soll das überhaupt bedeuten? Was soll das bedeuten? Kann mir Herr Michel Abdullahi erzählen, inwiefern denn die sogenannte Demokratie zu Ende wäre, wenn die AfD regieren würde? Oder ist dann die unsere Demokratie zu Ende? Das Ding ist halt, also er drückt das so bedeutungsschwanger aus und so andächtig und dann denkt man sich, da muss ja was hinterstehen, aber auch er wird nicht wirklich konkret. Was soll das heißen, dass sich Kinder in einem sozialen Experiment oder was er gesagt hat, durch Elon Musk befinden? Was soll das heißen mit den Rissen am Fundament der Demokratie? Was heißt das? Was heißt das? Sie sagen nie, was es heißt. Was bedeutet das?
Wir empören uns auf digitalen Kanälen.
Hauptsache irgend so ein diffuses Gefühl von Angst entsteht vor dem Ende der Demokratie. Was nicht kommt, wenn wir die AfD verbieten. Also ich meine, er plädiert ja auch dagegen. Gut, sinnvoll, wenn auch aus strategischen Gründen. Aber wir hören weiter.
Aber wir gehen nicht mehr dahin, wo es weh tut. Wir reden über Menschen statt mit ihnen. Wir haben eine politische Klasse, die mehr Angst vor einem falschen Tweet hat, als vor dem Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhaltes.
Das ist halt auch so verdreht. Wir haben eine bürgerliche Klasse, die so viel Angst vor einem falschen Tweet hat, dass sie ihn sein lässt, weil sie Angst hat, dass man denen die Tür eintritt. Also nochmal den Satz, ich will ihn jetzt nicht missrepräsentieren und dass sie mutwillig falsch verstehen, aber es klingt gerade so, als würde er sagen, die armen Politiker, die die ganze Zeit mit Paragraph 188 um sich werfen und Fettabmahnungen raushauen, die trauen sich gar nicht zu tweeten, auch die Armen. Was? Nochmal.
Einigen leid, wenn ich ihnen zu nahe trete. Wir empören uns auf digitalen Kanälen, aber wir gehen nicht mehr dahin, wo es weh tut. Wir reden über Menschen statt mit ihnen. Wir haben eine politische Klasse, die mehr Angst vor einem falschen Tweet hat, als vor dem Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Wir managen den Abstieg anstatt den...
Er hat eine politische Klasse angesprochen. Wie viele Türen wurden denn jetzt bei der SPD und bei der CDU eingetreten, nachdem sich da jemand im Ton vergriffen hat auf Twitter? Wie viele Türen wurden eingetreten? Von irgendeiner Staatsanwaltschaft eingetreten? Von Leuten, die auf Twitter aus der bürgerlichen Perspektive heraus etwas geschrieben haben? Also ich weiß auf jeden Fall von hunderten Anzeigen von Regierungsvertretern in der Ampelregierung. Ich glaube Platz 1. Wer war Platz 1? Baerbock oder Habeck? Keine Ahnung. Ja, aber das war ja absurd mit Paragraph 188. Und dann die Begründung. Oh,
das Wirken irgendwie, das politische Wirken wird nachhaltig eingeschränkt oder irgendwie in diese Richtung geht die Begründung in den Paragraphen, was du nicht annähernd argumentieren konntest, zum Beispiel bei dem Schwachkopf-Meme oder so. Ja, aber trotzdem, erstmal Hausdurchsuchung. Das ist einschüchternd. Die Leute bekommen Angst vor dem Staat. Zu Recht? Fragezeichen. Dann wird das hier auf die politische Klasse bezogen? Oh ja, ja, ich merke richtig, wie Friedrich Merz Angst bekommt vom Twittern. Was hat denn der zu befürchten? Es ist unglaublich, ne? Also, wenn ich ihn jetzt hier nicht falsch verstanden habe.
Nicht mehr dahin, wo es weh tut. Wir reden über Menschen statt mit ihnen. Wir haben eine politische Klasse, die mehr Angst vor einem falschen Tweet hat, als vor dem Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Wir managen den Abstieg, anstatt den Aufbruch zu wagen. Wir streiten über die Farbe der Rettungswesten, während das Schiff leckgeschlagen hat. Ich möchte zum Schluss...
Welches Leck ist konkret gemeint? Also das Leck, dass die Hälfte sich hier nicht mehr traut, frei ihre Meinung zu äußern? Gerade in ganz speziellen Themenbereichen auch? Also trägt das zu mehr Meinungsfreiheit bei, wenn staatlich finanzierte, in Teilen organisierte Meldestellen, KI, die dann zu kontaktieren, wovon sie gar nichts mitbekommen hätten? Und das Resultat daraus dann oftmals ist, dass Leute Besuch von der Polizei bekommen. Wegen einem Tweet, wegen einem Meme, vielleicht wegen einer Beleidigung gegenüber einem. Du musst es ertragen als Politiker. Du musst es ertragen. Keine Ahnung, Mann. Es gibt einen Grund, warum ich jetzt nicht Tag ein, Tag aus alle Kommentare unter meinen Videos durchlese. Es ist so verdreht. Was ist das Leck? Ist das Leck an unseren Grenzen? Was ist das Leck? Wo läuft das Wasser gerade rein in dieser Demokratie? Sind es die Umfragewerte der AfD? Ist es das?
Den Blick weiten. Wir verhandeln hier in Deutschland, als wäre es eine isolierte Insel. Aber ich sehe dieses Land...
Stimmt, wir haben ja keine funktionalen Grenzen.
...mit den Augen von jemandem, der weiß, was es bedeutet, wenn der Prozess vorbei ist. Wenn die Urteile endgültig sind. Wenn wir hier über Gefahren für die Demokratie reden, dann tun wir das oft mit einer akademischen Distanz. Wir spielen, was wäre, wenn. Aber ich komme aus einer Kultur, ich habe Familien in einem Land, in dem das, was wäre, wenn, seit 47 Jahren die blutige Realität ist. Wissen Sie, was wahrer Totalitarismus bedeutet?
Parteien verbieten zu wollen, die einem politisch nicht in den Kram passen, Türen von Leuten einzutreten, die ein Meme gepostet haben, nach denen eine Meldestelle das unabhängig von der mutmaßlich geschädigten Person gemeldet haben? Ist es das? Oder dass wir öffentlich-rechtlich so ein bisschen abdoxen? Ja, ist es das? Vielleicht, dass die Allgemeinheit gezwungen wird, einen Öffentlich-Rechtlichen zu finanzieren, der politische Agitation im Sinne von links gegen rechts durchführt, aber alle müssen es finanzieren, auch die AfD? Ist es das? Was ist es?
Indem das, was wäre, wenn, seit 47 Jahren die blutige Realität ist. Wissen Sie, was wahrer Totalitarismus bedeutet?
Magazine zu verbieten, einfach so, als Minister, geht das? Ja, im Nachhinein ja nicht, zum Glück. Dass Leute 7-monatige Bewährungsstrafen bekommen, weil sie ein Bild posten, wo dem Innenminister praktisch satirisch in den Mund gelegt wird, er würde die Meinungsfreiheit hassen. Ist das totalitär, wenn der 7 Monate, also mit anderen Worten, gesagt bekommt, du machst das normal, kommst du 7 Monate in den Knast? Ja klar, ich weiß, Berufungsurteil und so, das ist jetzt alles wieder, ja, aber wäre man nicht in Berufung gegangen, wäre das Urteil. Das wurde gesprochen. Ist das totalitär? Ist es totalitär, wenn eine Seite des politischen Spektrums die ganze Zeit massenmedial, eben auch von Gebührengeldern finanziert, diffamiert wird, als Feinde markiert wird? Ist es totalitär, wenn das härteste Vergehen von Schlomo unter anderem darin besteht, Satiresong von einem jüdischen Comedian eingespielt zu haben in einem Video und er dafür die dickste Strafe bekommt? Also was ist dieses totalitär? Ist es totalitär? Schlingern wir langsam in eine totalitäre Gesellschaft hinein, wo selbst am familiären Abendbrottisch, am Küchentisch, ja die familiäre Bande teilweise aufgekündigt werden darüber, dass jemand sich nicht politisch so verhält, wie die Regierung es möchte? War da eigentlich irgendwie etwas zwischen 2019, 20 und 2023? War da irgendetwas? War da was? Ach so, wurden wir da eingesperrt? Hat da ein Drangsal an der Gesamtbevölkerung durch die Regierung stattgefunden, damit wir uns schön so eine Pharmaplörre reindrücken, Alter? Haben wir wegen der Scheiße Freunde und Familie teilweise verloren, während Großeltern einsam allein im Altenheim sterben, aber Hauptsache, wir haben sie vorher nicht mit Corona angesteckt. War das totalitär? Wo wir dann die Leute diskriminiert haben, sie buchstäblich nicht am normalen Leben der gehorsamen Bürger teilgenommen werden konnte, nicht wie ein Hund vom Restaurant warten musste, bis das Testergebnis da ist, wenn man nicht geimpft war? Wären Leute teilweise mit ihrem Hund rein dürfen, der Hund muss nicht getestet werden. Also, war das totalitär? Und wer war da an der Macht? An das linke Parteien vielleicht? Mit der CDU? Auch eine linke Partei? Linke würden nicht zustimmen, ich weiß. Ja, aber sie stehen eurem Projekt nicht entgegen. Sie sind nur nach innen gnädiger. Aber das war's auch schon. Die gesamte beliebig machen. Facebook, von allem, dass alles egal ist, da gehen sie mit. Selbst Friedrich Merz sagt, es gibt mindestens zwei Geschlechter oder vor allem zwei. Ja? Also, was war totalitär? Was davon hat eigentlich die AfD gemacht? Hat die AfD die Leute ausgesperrt? Hat die AfD dafür gesorgt, dass die Medien Artikel darüber schreiben, wie man mit den Leuten umzugehen hat unterm Weihnachtsbaum, wenn sie sich nicht fucking... Entschuldigung, jetzt habe ich mich gemutet. Sich haben impfen lassen? War es die AfD, die gesagt hat, du darfst nur diesen 10-Kilometer-Radius einhalten und sonst brauchst du einen guten Grund. Du brauchst einen guten Grund, um nach 22 Uhr draußen... Einen guten Grund brauchst du! Einen guten Grund! Ich will rausgehen. Das ist mein Grund. Was ist, wenn das nicht reicht? Ist das dann totalitär? Es wurde alles verdrängt, was hier für eine Scheiße abgegangen ist, Mann. Es ist unglaublich, Mann. Und auch bei Corona hatten die Schwurbler recht. Die Schwurbler hatten ja sogar recht mit dem Lockdown. Wo die Bundesregierung noch gesagt hat, das ist eine Verschwörungstheorie. 2 Wochen später gab es einen Lockdown. Das ist wirklich, das ist alles vergessen. Was für eine Orwellsche, totalitäre Scheiße die Leute hier mit uns durchgezogen haben. Was wir alle hier für Leute verloren haben in unserem Umfeld deswegen, die nicht mehr mit uns reden wollten, weil durch unsere Adern nicht genug mRNA fließt. Widerwärtig. Schämen sollten sie sich. Junge, wie gesagt, also das haben wir aber vergessen. Da waren sie alle dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm ist, ne? Aber da wurden ja die, die sich dann aus populärer Position heraus, Jan-Josef Liefers, ja, Hashtag alles dicht machen und so, die Leute, die da sich dann dem konträr gegenüber geäußert haben, wie wurde eigentlich mit denen umgegangen? Wie wurde mit denen umgegangen? Also mir haben Leute die Freundschaft gekündigt, weil ich mich nicht habe impfen lassen. Es waren schon Leute, die haben mir durchaus was bedeutet. Wie hart hat man uns gebrainwashed, dass wir die persönliche Beziehung daran scheitern lassen, dass jemand sich das falsche Pharmapräparat oder keins reingeballert hat und sich nicht den sozialen Zwängen stiefeleckerisch hingegeben hat. Jetzt höre ich hier was von totalitär. Wir können das nicht verdrängen. Das kann jetzt nicht einfach vorbei sein. Das ist unglaublich. Wir tun so, als wäre da nichts gewesen. Es ist unglaublich.
Das oft mit einer akademischen Distanz. Wir spielen, was wäre, wenn... Aber ich komme aus einer Kultur, ich habe Familien in einem Land, in dem das, was wäre wenn, seit 47 Jahren die blutige Realität ist.
Was würde die AfD das Land so gestalten, wie es im Teheran gestaltet wird? Oder was? Also wir sind doch immer noch im Themenbereich Prozess gegen Deutschland und AfD-Verbot, oder nicht?
Wissen Sie, was wahrer Totalitarismus bedeutet?
Wir haben es gelernt in den letzten Jahren. Ja, sicherlich. Nicht in der expliziten Grausamkeit. Aber wir haben uns gegenseitig entmenschlicht. Wir wurden entmenschlicht. Wir waren dann nicht mehr der Kritiker. Wir waren der dreckige Leugner. Die verschwörerische Ratte, die aus ihrem Loch herauskriecht. Das waren wir. Wir haben zumindest eine gute Kostprobe von dem bekommen, was totalitär ist. Wir haben mitbekommen, was passiert. Mit genug medialer Propaganda, mit genug Leuten, die bereit sind mitzumachen, stehst du, was war das, Hannover? Stehst du bei Hannover vom Weihnachtsmarkt und liest dir ein Schild durch, wo drauf steht 2G, Getränke und Lebensmittel dürfen nicht an Ungeimpfte weitergereicht werden? Oder was das war? Du darfst doch nicht mal den dreckigen Ungeimpften praktisch einen Eierpunsch mitgeben. Was für ein Risiko für die Gesundheit geht eigentlich davon aus? Es ist unglaublich, Mann. Wir haben uns alle, weil sie uns das so eingebläut haben, haben sich die Leute die Maske an der frischen Luft angezogen, an der du nicht nur vorbeiatmest, sondern an der frischen Luft hat sich eh keiner angezogen. Trotzdem haben wir was gemacht. Wenn ich Leute damit konfrontiert habe, dass die Studienlage sagt, drinnen stecken sich 99,9% an. Sinngemäß, ja? Ich trage hier draußen nicht die Maske. Dann wird mir entgegengesagt, du mit deiner Studie. Ich habe Leute gesehen, die ich für höchst intelligent gehalten habe. Höchst intelligente Leute, die vor dir stehen und sich benehmen, als wären die auf den Kopf gefallen. Als wirklich, ja, Maske alleine im Auto, Maske alleine auf dem Fahrrad. Vor mir steht einer mit zwei, ich habe es ja damals erzählt, ja, also vor mir stand einer mit zwei Masken an der frischen Luft mit Vollbart. Und ich sagte, sag mal, willst du mich verarschen? Was machst du da, Mann? Und er sagt, ja, ich trage eine FFP2 und eine selbstgemachte, weil ich vertraue nicht auf die FFP2, die ist nur für den Arbeitsschutz, aber die selbstgemachte schützt. Und gleichzeitig atmet er durch den Bart und die Brille beschlägt. Was man mit uns gemacht hat, Mann! Und am Ende kommt raus, ja gut, wir haben ja eigentlich nicht wirklich, gar nicht darauf getestet, ob das vor der Übertragung jetzt so, sagt dir eine Vertreterin von Pfizer dann in der Anhörung bei der EU. Aber hier hieß es die ganze Zeit Pandemie der Ungeimpften. Also praktisch die sich die Plörre nicht drücken, sind schuld. Gleichzeitig musste sie dir aber 3-4 Mal drücken, damit es wirkt oder nicht zu schnell aufhört, ja? Und aus einem Pieks wurden 2, 3, 4, 5. Wirklich, du wirst wahnsinnig. Man darf nicht zu lange drüber nachdenken, wie schlimm das eigentlich war, was die mit uns gemacht haben. Deswegen, also es ist, wir wissen, was totalitär ist. Zumindest in diesem Falle wissen wir es. Wissen wir es so wie die Leute im Teheran? Nein. Aber totalitär ist ja nicht an oder aus. Totalitär ist ein Spektrum. Wir haben uns in den letzten Jahren eher in diese Richtung bewegt.
Es ist nicht nur der Moment, in dem die falsche Partei an der Macht ist. Wahrer Totalitarismus bedeutet, dass es keinen Raum mehr gibt, keinen Raum, in dem du sicher bist. Nicht in deiner Wohnung, Nicht.
Ja, war ich in der Wohnung sicher vor Gesprächen darüber, warum ich ungeimpft bin, unter Familienmitgliedern, im Freundeskreis? War ich da sicher vor diesem, ja, gut-schlecht-Narrativ, was man uns eingebläut hat? War ich da sicher? Bin ich im privaten Raum mittlerweile noch sicher davor, abschätzig behandelt zu werden von Freunden und Familie, weil ich die falsche politische Einstellung habe? 100 pro schaut hier jemand gerade im Chat zu, der diese Erfahrung macht?
In deinem Kopf und schon gar nicht auf einer Theaterbühne wie diese hier. Im Iran hängen sie die Menschen nicht auf, weil sie Gesetze gebrochen haben. Sie hängen sie auf, weil sie die Existenz des Systems infrage gestellt haben. Durch einen Tanz, durch ein wehendes Haar, durch ein Wort. 50.000 in 2 Tagen, das ist 50 Mal dieses Theater. Die haben sie einfach erschossen. Selenskyj hat gesagt, wenn wir dagegen nicht vorgehen, dann lernen alle weiteren in der Geschichte, wenn man so viele tötet wie geht, bleibt man an der Macht. Wenn die Diktatur kommt, dann kommt sie nicht mehr.
Also Entschuldigung, also was hat der Teheran jetzt konkret mit Deutschland zu tun an dieser Stelle? Schrecklich alles, aber was hat der jetzt konkret damit zu tun? Wir kriegen jetzt die Kurve, denke ich.
Einen Paukenschlag, den alle hören. Das sage ich Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung. Sie schleicht sich durch die Türen, die wir heute offen lassen. Sie kommt durch die Gleichgültigkeit. Sie kommt, wenn wir das Recht so weit dehnen, bis es reißt. Wenn ich die Bilder aus Teheran sehe, wenn ich sehe, wie junge Menschen ihr Leben geben, nur um einmal frei atmen zu können, wie wir das hier gerade tun, dann wird mir schlecht bei unserer deutschen Weinerlichkeit.
Deutsche Weinerlichkeit. Okay, also das ist jetzt wieder das Argument, da ist schlimmer als hier, deswegen beschwer dich weniger oder worauf läuft das jetzt hinaus?
Wir beschweren uns über die Einschränkung unserer Freiheit durch eine Maske oder eine Windkraftanlage.
Oh mein Gott, okay, also Entschuldigung mal, bei allem Respekt, darf ich mich vielleicht auch beschweren, bevor grausame Straftaten durch die Regierung an den Bürgern direkt ausgeübt werden durch Waffengewalt, darf ich mich auch davor beschweren? Weil ja, die Maske hat einen eingeschränkt, ja, ja. Die war so ideologisch aufgeladen, dass in dem Moment, wo du sie nicht trägst, du offen eingefeindet wurdest. Was absurd ist!
Und woanders Menschen für das Recht sterben, überhaupt eine Meinung haben zu dürfen. Schauen Sie sich diesen Saal an. Das hier, dieser Streit, diese Kritik, dieser Prozess, das ist das Kostbarste, was wir haben.
Also, ich sage jetzt mal, apologetisch, das ist schon cool, so vom Prinzip die Veranstaltung, ja? Hätten da jetzt wirklich gleichsam linke und rechte Stimmen aufeinander getroffen, wäre das sogar wahrscheinlich eine gute Sache gewesen. Jetzt hatten wir halt Herrn Fahle, der versucht hat, auf die Mitleidsschiene zu gehen und halt Ferros, dessen Zahlen noch nicht mal anerkannt worden sind. Da sind wir dann gescheitert in der Debatte. Für was für einen mentalen und systematischen Shift spricht das übrigens? Für welchen gesamtgesellschaftlichen Shift, in welche Richtung spricht das eigentlich, wenn einer mit offiziellen Zahlen ankommt und dafür einfach nur als jemand bezeichnet wird, der sogenannten BS erzählt. In welche Richtung bewegt sich da die Gesellschaft? Gut.
Aber es ist sehr zerbrechlich.
Der Gesamteindruck vermittelt das nicht, wenn man sich das reinzieht. Also bei dieser AfD-Verbotsfrage und so, das ist ein Raum voller Linker gewesen.
Des Gespräches. Es bedeutet die absolute Stille nach dem Schluss. Deutschland ist heute nicht schon könnte.
Ja, es wäre naiv, das anzunehmen. Ja, stimme ich zu. Es wäre naiv anzunehmen, dass es nicht so schlimm werden könnte. Muss man sich natürlich an der Stelle fragen, Teheran hin oder her, was ist denn, wenn Teile der Gesellschaft so dominant werden, dass sie ihre Forderungen nach einem Kalifat vertreten können in einer Art und Weise, dass sie nicht ignoriert werden kann? Was geschieht dann mit der Gesellschaft? Wird sie dann freier? Wird sie noch freier, wenn wir noch mehr Migranten aufnehmen? Wird sie noch freier, wenn wir am besten noch mehr Migranten aufnehmen aus Demografien, die die Scharia selber als Staatssystem in ihrem Land haben und damit die Befürwortung für dieses Staatssystem, was natürlich auch religiös, ideologisch begründet ist, damit steigt in der Bevölkerung, während wir dann, ist die Wahrscheinlichkeit dann hoch, dass dieses Land dann in Anführungszeichen freier wird. Ja? Jetzt können wir lange über Freiheit reden, ja, aber es geht um totalitär, nicht totalitär, Tänzen, aneignen wird, also durch die Regierung gestützt, ihr angeeignet werden, um den Zuständen hierher zu werden. Wird es dann freier, weniger totalitär, wenn die Polizei härter durchgreifen darf? Wird es dann insgesamt freier? Das ist halt das Ding. Ja? Es wird keine Medizin ohne Nebenwirkung geben in diesem Fall, das ist vollkommen klar. Auch was das Durchgreifen der Polizei angeht, ja, gegenüber Straftätern, bei Durchführung von Abschiebungen, bla bla bla. Aber wird es gerade weniger totalitär durch die Zustände, die linke Kräfte hier herbeiführen? Sind Linke eigentlich bekannt dafür, ultra-antitotalitär zu sein? Also diverse Projekte aus dieser Richtung, die historisch durchgeführt worden sind, verheißen eher gegenteiligen Eindruck. Wie soll denn das aktuelle Projekt enden? Wenn nicht in der totalen Zerstörung unserer gesellschaftlichen Ordnung, in der Balkanisierung dieses Landes.
Wir sind schuldig des Glaubens, dass unsere Freiheit ein Naturgesetz ist. Mein Urteil für diesen Abend, wir haben keine Zeit mehr für Simulation, meine Damen und Herren. Wir haben keine Zeit mehr für Theater, das nur sich selbst feiert. Wenn Sie heute Abend...
Ja, gut, da hat er recht. Ja, die haben sich schon selbst ziemlich hart gefeiert. Ja, aber was ist jetzt der Hinweis? Was leiten wir daraus ab in Bezug auf die AfD?
Wenn Sie heute Abend hier rausgehen, dann tun Sie es nicht mit dem wohligen Gefühl, einen interessanten Abend erlebt zu haben.
Definitiv, das stimmt.
Gehen Sie raus mit der Angst eines Menschen, der weiß, was er zu verlieren hat. Und dann verwandeln Sie diese Angst in Widerstand, in Präsenz und in Rückgrat, verdammt nochmal.
Gegen was? Gegen wen? Es bleibt unausgesprochen, doch uns allen ist klar, er meint damit nicht, deswegen bekennt euch zur AfD. Das glaube ich nicht, dass er das meint.
Meine Damen und Herren.
Ist wirklich, also da kriegst du dann Applaus in so einem Raum. Wenn einfach solche Plattitüden dann dementsprechend einfach äußerst. Dann wird er, er hat gesagt Rückgrat. Ich glaube, war es Frauke Petri in der ersten Reihe? Die hat nicht applaudiert.
Überlassen Sie dieses Land nicht den Schreihälsen.
Den Schreihelden. War Ferros ein Schreihals auf dieser Veranstaltung? Was heißt den Schreihälsen? Was ist damit gemeint? Darf ich in der Demokratie auch ein Schreihals sein?
Den Algorithmen. Überlassen.
Ah, und den Algorithmen. Die Algorithmen, die unsere Demokratie gefährden. Was soll das bedeuten? Wem dient Social Media mehr? Rechten Parteien. Da kommt auf einmal die große Medienkritik aus der Linken, ne? Komischerweise haben die nie gegen diese Algorithmen und Twitter und sowas gewettert, als Twitter noch hart rechte Inhalte zensiert hat. Da gab es irgendwie diese Pamphlete auf unsere Jugend wird dadurch beeinflusst und so. Und wie schlimm das ist, das gab es da nicht. Aber seitdem Musk die Nummer da übernommen hat, ja, seitdem sieht die linke Social Media auf einmal ganz kritisch. Ja, die Algorithmen und die Radikalisierung und so. Auf einmal sehen sie das alles.
Überlassen Sie dieses Land nicht den Schreihälsen. Und den Algorithmen. Überlassen Sie es nicht der Stille. Denn wenn die Stille erst einmal da ist, dann ist es für diesen Prozess zu spät. Und fallen Sie nicht auf diese Rechtsradikalen rein.
Okay, ja, wenigstens bringt das jetzt auf den Punkt. Okay, also, ja, okay. Also die Rechten sind nach wie vor... Es ist wirklich, er versteht. Och, komm, Mann, ja. Also im Endeffekt alles die Rechten. Ja, keine Ahnung, das ist halt das Ding, ne? Du brauchst schon beide politischen Richtungen. Es gibt Fragen, in denen eine linkere Lösung sinnvoller ist als eine rechte Lösung. Von daher ist es einfach naiv und dumm, zu sagen, das eine ist per se schlecht und das andere per se gut. Das zu sagen ist totalitär. Das zu sagen ist gegen die sogenannte Demokratie, aber gegen die echte. Nicht die Fake-Demokratie, Trademark unsere, sondern die richtige.
Stille erst einmal da ist, dann ist es für diesen Prozess zu spät. Und fallen Sie nicht auf diese Rechtsradikalen rein, meine Damen und Herren. Die wollen das hier alles abschaffen.
Was?
Aber das hier ist...
Was? Die freien Wahlen? Wollen die Wahlen rückgängig machen, wenn Putin zu gute TikToks mutmaßlich produziert hat, wo dann rauskommt, wo doch er aus regierungsnahen Kreisen finanziert und jetzt ist die Wahl aber schon rückgängig gemacht. Meint er das damit? Nein. Das war Demokratie.
Das Fundament unserer Freiheit. Die wollen das alles abschaffen. Fallen Sie nicht auf diese Faschisten rein, meine Damen und Herren.
Und am Ende sind wir doch nach bedeutungsschwangeren 9 Minuten wieder bei Faschisten angekommen. Den anderen als Faschisten zu bezeichnen, damit jeglichen Diskurs und nuancierte Diskussion zu unterdrücken. Und das ist dann aber trotzdem ein Einsatz gegen das Totalitäre und für den Diskurs. Verstehe ich das richtig? Ja, ne? Ja.
Fallen Sie nicht auf Ihre Lügen rein. Die Lügen, die Lügen und die Lügen.
Die da wären Doppelpunkt.
Kämpfen Sie. Dankeschön.
Welche Lügen? Mann, es ist immer dasselbe. Es ist wie... Oh, es ist so lame. Oh, Mann. Ja. Das war das, Freunde. Standing Ovations. Standing Ovations, weil er am Ende gesagt hat, fallen dir nicht auf die Lügen von Faschisten reinfallen. Die da wären? Die polizeiliche Kriminalstatistik oder was? Ey, unglaublich. Gut, so viel dazu. Das war die Rede, das letzte, was man eben noch online gelassen hat. Da scheint das Urheberrecht dementsprechend da scheint das Urheberrecht ihnen keinen Stock in die Speichen zu stecken, aber bei allen anderen Sachen schon.